Moin moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Ich bin der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode. Ich habe heute mit meiner Kollegin Alina gesprochen. Wir haben uns das Thema Employer Branding als Instrument für die Talentejagd vorgeknöpft. Basierend auf dem, was Wikipedia da so hergibt, haben wir mal verschiedene Facetten diskutiert und abgeglichen, was da so empfohlen wird, was ich so berücksichtigen sollte, wenn ich im Grunde so eine Marke aufbaue, um Talente von meinem Unternehmen zu begeistern. Und ja, wir sind da auch einigermaßen kritisch damit umgegangen, weil wir Aspekte entdeckt haben, die vielleicht im ersten Schritt förderlich sein können, um Talente anzulocken und sie in mein Unternehmen zu lotsen. Aber was mir vielleicht dann im Laufe der Zeit auf die Füße fällt, wenn das, was ich da nach außen hin als Verpackung vielleicht verspreche, dann nach der Einstellung, also dann innen drin, nicht halten kann. Und darüber sprechen wir recht intensiv. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann bleibt gerne dran. Los geht's.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
So, da sind wir schon mittendrin. Moin Alina.
Moin Frank.
Ja, dann fangen wir mal an. Wir wollen ja über Employer Branding oder die Talentejagd sprechen heute. Ich habe ja mal mir so ein Wiki im Internet vorgeknöpft und mal irgendwie nach Employer Branding gesucht, weil ich beschäftige mich da sowieso gerade so ein bisschen mit dem Thema. Bei einem Kunden kommt das gerade irgendwie so zum Vorschein und deswegen wollte ich einfach mal gucken, was steht denn da eigentlich so, was das ist und in Anführungsstrichen, wie man das macht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein Rezept. Ich lese dir mal vor, was ich da gefunden habe.
Mach mal.
Da steht, Employer Branding ist die identitätsbasierte, intern wie extern wirksame Entwicklung und Positionierung eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber. Kern des Employer Brandings ist immer eine Unternehmensmarke spezifizierende und adaptierende Arbeitgebermarkenstrategie. Puh. Was kommt bei dir da so an, wenn du das liest? Was steckt für dich dahinter?
Ja, das erinnert mich ein Stück weit an die Podcast-Episode, die wir beide auch schon mal aufgenommen haben zum Thema Unternehmenskultur, ne? Wo wir über die unterschiedlichen Seiten in der Organisation gesprochen haben. Und eine ganz wichtige Seite ja die Schauseite ist, die jede Organisation so in sich trägt. So dieses, wie will ich eigentlich sein als Organisation, wie will ich wirken? Was nicht automatisch auch heißt, dass das, was man auf der Schauseite wahrnimmt, tatsächlich dann auch nachher so ist. Und deswegen will ich jetzt Employer Branding nicht per se erstmal so schlecht reden. Aber da steckt natürlich auch das Potenzial dahinter, dass man sich für was verkauft, was man eigentlich gar nicht ist. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig und zwiegespalten. Keine Ahnung, wie sind so deine Erfahrungen damit?
Sehe ich exakt genauso, ne? Also das ist irgendwie so eine bunte Verpackung bauen, vielleicht sogar Dinge verschleiern, die drin sind, in der Hoffnung, dass sich irgendwie Talente oder im Rahmen des Fachkräftemangels, also Menschen, die sich dann aufgrund dieser Marke für mich interessieren und sich bei mir bewerben. So verstehe ich das erstmal so rein von den Begrifflichkeiten und wie es ja wahrscheinlich praktiziert wird. Und ich teile exakt, ich habe genau die gleiche Assoziation gehabt mit der Schauseite der Organisation. Und wenn das im Grunde nicht zu dem, was ich dann in der Organisation dann finde, passt, ja, irgendwie wird es dann künstlich und wenig hilfreich. Aber wir können ja mal ein bisschen weitergehen. Da steht bei Wiki ja noch mehr, ne? Da steht so eine ganze Liste von Dingen, die irgendwie hilfreich sind, damit ich dieses Ziel, also um meine Attraktivität als Unternehmen oder als potenzieller Arbeitgeber zu steigern, unterstützt wird. So, das geht los mit Schaffung geeigneter Anreize zu Mitarbeitergewinnung. Recruiting steht dahinter. Also ich lese da, naja, ich muss irgendwie Menschen anreizen, die schon bei mir arbeiten, ein gutes Recruiting zu machen, um Mitarbeiter zu gewinnen. So verstehe ich das.
Also wenn es so, ich überlege auch gerade da noch so ein Stück weit drauf rum, ob das tatsächlich so gemeint ist oder ob man quasi die nach außen gesendeten Anreize quasi meint, um Menschen auf sie aufmerksam zu machen. Aber ich glaube, ersteres ist der Fall, also was du auch gesagt hast. Und ja, so mit unserer Brille ein Stück weit drauf, ist das mit den Anreizen natürlich auch irgendwie schwierig, ne? Also wir haben ja oder vertreten ja nicht die These, dass man Leute anreizen muss, damit sie irgendwie ihren Job gerne machen. Und eigentlich mein Bild eines Recruiters wäre tatsächlich, wenn er jemanden Geeignetes für die Stelle findet oder für die Rolle, die zu besetzen ist, dann ist es quasi schon ja so, dass es ganz viel intrinsische Motivation bei der Person auslöst. Also finde ich ein Stück weit paradox, weshalb man da jetzt Anreize setzen muss. Und ja, müsste man im Kontext nochmal gucken, was das genau bedeutet. Aber erstmal so alles, was mit Verzielung und Anreizung zu tun hat, sehe ich erstmal ein Stück weit kritisch, weil man sich da natürlich auch gewisse Fallstricke in der Organisation aufbaut. So Stichwort Ellenbogenmentalität.
Kann ich natürlich jetzt auch komplett ausdehnen und sagen, naja, brauche ich, also es kommt natürlich jetzt immer auf den Kontext, wie immer an, ne? Was bin ich für eine Organisation, Größe und so weiter, Rahmenbedingungen, aber ist nicht fast jeder in einer Organisation für Recruiting in der aktuellen Zeit zuständig? Und ne, also wenn ich hinter meinem Unternehmen stehe und da total gerne arbeite, dann erzähle ich auch davon und ne, dann habe ich vielleicht auch so einen Multiplikatoren-Effekt oder diesen von mir aus hier Net Promoter Score, also so Weiterempfehlungsrate wäre dann ja total hoch und dann finde ich auch Leute, die irgendwie bei mir arbeiten wollen. Aber ich verstehe, warum es auch Spezialisten geben kann, die sich um das Recruiting kümmern und das ist dann deren Aufgabe und Anreize sehe ich da auch überhaupt nicht. Ne? Also wenn ich meinen Job da irgendwie gerne mache und selber gerne im Unternehmen arbeite, dann brauche ich diese Anreize nicht. Ja, ja, Vicky sagt als nächstes sowas wie E-Recruiting. Also es soll einen effizienten und transparenten Prozess und diese Bewerbungsmöglichkeiten geben. Das finde ich cool. Ja. Das kann ich voll annehmen, da Transparenz zu haben und auch effizient. Da steckt für mich ja sowas drin wie, naja, wenn ich da eine Bewerbung hinschicke, dann kriege ich auch schnell eine Antwort. Also nicht irgendwie so eine Autoresponder, so hier ist eingegangen, wir melden uns bei Ihnen, sondern ich habe schon die Erwartung, also ist auch wieder abhängig von der Größe, ne? Wenn ich da irgendwie ein Riesenunternehmen bin, wo da irgendwie tausende von Bewerbungen vielleicht eingehen, muss ich das natürlich auch überprüfen, aber ich habe es gerne, wenn mir ein Mensch irgendwie antwortet und ich das Gefühl habe, meine Bewerbung ist willkommen, ich als Mensch werde da willkommen geheißen in dem Bewerbungsprozess. So ist meine Vorstellung.
Ja, voll. Und ich finde, das ist echt ein richtig schmaler Grat. Ich erinnere mich gerade daran, als mein Studium durch war, hatte ich mich auch bei einem größeren Konzern auch beworben, Lebensmittelindustrie. Und tatsächlich gehen da ja wahrscheinlich ganz, ganz viele Bewerbungen ein. Aber dieser gesamte Bewerbungsprozess war total anonym. Dann wurde natürlich auch ganz viel ausgefiltert. Und dann kam irgendwann die Situation, da war ich schon recht weit gekommen eigentlich. Und dann musste ich quasi so ein Szenario, also eine Simulation einschätzen. Dann wurde das per Video aufgenommen. Aber ich hatte keinen konkreten Gesprächspartner. Also ich habe nur in den PC gesprochen und hatte überhaupt niemanden, der mir irgendeine Frage dazu gestellt hat. Dann haben die das nachher ausgewertet und dann war ich auch raus. Also wahrscheinlich auch, weil ich die Situation, also ein Glück, kann ich ja heute sagen. Aber das war so skurril, wo ich auch so gedacht habe, ja, also schlanke Prozesse hin oder her, das kann man toll machen, aber das war echt eine Nummer drüber, ne? Da war wieder so das Thema, die Dosis macht das Gift. Also es war echt eine komische Erfahrung irgendwie.
Ja, teile ich zu 100%. Ja, Vicky sagt als nächstes, es soll sowas geben wie eine Candidate Experience, also angelehnt wahrscheinlich an User Experience oder Customer Experience, bewerberfreundliche Gestaltung des Bewerbungsprozesses steht dann noch dahinter. Mhm. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, was ist denn bewerberfreundlich? Was siehst du denn da?
Das erinnert mich gerade so ein bisschen daran, wie sind Sie teamorientiert? Ja, kommt drauf an, wie das Team ist. Und genauso ist es wahrscheinlich auch mit bewerberfreundlich. Also der eine mag das total schlank mit den Prozessen und hätte bei dem eben geschilderten Szenario überhaupt gar keinen Stress gehabt. Andere wie wir, du hattest ja eben auch gesagt, ne, du sprichst gerne mit Menschen. Das geht mir ähnlich. Auch da irgendwie total schwierig. Aber ich sag mal, gegen das grundsätzliche Vorhaben, das so bewerberfreundlich wie möglich zu machen und vielleicht sogar mal nach dem einen oder anderen Bewerbungsprozess mal in die Analyse zu gehen und sich mal mit demjenigen zu unterhalten. Mensch, wie hast du das denn empfunden? Finde ich erstmal eine coole Sache, wenn das dann das ist, was dahinter steckt. Wir greifen uns ja hier auch immer nur so die Fetzen gerade raus. Aber ich glaube, da steckt viel Gutes drin.
Definitiv. Also mich sozusagen in Bewerber oder Kandidaten hineinzuversetzen, was die wohl für Bedürfnisse haben. Ne? Da geht es natürlich um Schnelligkeit, um Transparenz. Mhm. Und also es gibt da ja, also gerade weil der Fachkräftemangel so hoch ist, werden Unternehmen da ja tatsächlich ziemlich kreativ zuweilen, was ich cool finde. Also ich habe mal was gelesen, dass irgendwie mal ein CEO zu einem Kandidaten nach Hause gefahren ist, zu einem Gespräch, ne, den kennenzulernen und das Umfeld kennenzulernen. Da steckt schon für mich eine Menge Wertschätzung auch drin. Ne? Das kommt immer drauf an, ne? Was ist das für eine Rolle, die da vielleicht angestrebt wird und so weiter. Aber sich da auch reinzuknien und nicht diese Arroganz zu haben, naja, lass mal den Bewerber da irgendwie immer anreisen und dann noch irgendwie eine Stunde warten, bevor dann irgendwie ein Gespräch zustande kommt oder so. Da kann man schon sich auch Dinge irgendwie überlegen, die dann auch überraschen und dann auch die Kandidaten zum Staunen bringen. Also da bin ich auch ein großer Freund davon.
Yes.
Ja, Mitarbeiterbindung kommt dann hier. Das wird dann nochmal so ein bisschen näher erläutert. Da steckt dann sowas wie Entwicklungsmöglichkeiten anbieten, hierarchischen Aufstieg und Einstufungen anbieten. Ich lese gerade noch mal so parallel, also da geht es dann viel um Hierarchie und die Möglichkeiten, Karriere und so weiter, horizontal, vertikal und so. Ja, die Sache mit dem Anbieten, ne? So als wenn das in dem Moment im Grunde schon klar wäre. Ich meine, auf der Schauseite sollte ich halt davon vielleicht berichten, was andere erlebt haben bei mir in der Organisation. Ich denke, Storytelling kann ich da betreiben, Beispiele, ne, wenn es solche Karrierepfade da irgendwie gibt. Aber ja, etwas da in Aussicht zu stellen, was ich vielleicht nicht halten kann, ist natürlich das Schlimmste, was gemacht wird. Ich meine, das macht ja auch niemand absichtlich, ne? Aber
ja, das ist so dieser Punkt, realistische Tätigkeitsvorschau, ne? So ganz platt mal gesagt. Wir hatten das vorhin so, diese bonbonartige Schaubühnengestaltung ist natürlich ein Stück weit schwierig und führt ja dann auch dazu, dass wenn Menschen anfangen, ihnen wird was ganz anderes versprochen, dann natürlich auch schnell wieder in Sack hauen. Da gibt es tatsächlich auch einen Begriff, ich glaube, Honeymoon-Hangover-Effekt. Heißt das. Also so die ersten 6 Monate im Job ist alles toll, ne? Man hat sich total gefreut, weil es wurde einem irgendwie alles versprochen und dann stellt man auf einmal fest, die Realität sieht ganz anders aus. Und das ist natürlich auch Verschwendung im höchsten Maße dann nachher für eine Organisation. Ne? Da wird ja Zeit reingepulvert, Personen einzuarbeiten und so weiter. Und dann sagen die nachher, ja gut. Also ich glaube, da tun sich Organisationen ein Stück weit gar nicht so viel Gefallen, so ganz viel zu erzählen. Die Frage ist halt immer, kann man irgendwie was anderes schaffen? Also bei so Studentenjobs, die ich gemacht habe, ne, da gab es immer Probearbeiten und da wurde man teilweise noch nicht mal für bezahlt, aber es war eine gute Erfahrung und die haben einen auch schon mal so ein Stück weit kennengelernt. Wenn es sowas in Organisationen mehr gäbe, das wäre eigentlich ein Stück weit cool, auch wenn das in der Umsetzung, glaube ich, schwierig ist, aber ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist diese Person eigentlich drauf, wie passt die hier rein mit den Menschen, das, ich glaube, da könnte man sich viel Ärger ersparen.
Also ich nehme das durchaus wahr, dass das praktiziert wird. Echt? Und auch da aus allen Perspektiven. Ne? Natürlich möchte ich mir angucken als Organisation, als Kollegen, was macht denn ein Kandidat so im Alltag oder so, das, ne, möglichst realistisch, natürlich nicht in irgendeiner Simulation oder so. Da würden wir rausfinden in diesen ganzen Assessments, um das kurz auch abzuhandeln, dass jemand gut Assessments kann, aber ob jemand wirklich im Alltag dann gut zurechtkommt, das hat damit ja nur bedingt zu tun. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ja auch der Kandidat, ne, gucken kann, okay, wie ist hier Alltag, ne? Wie sind die Kollegen so drauf, wie ist möglicherweise ein Chef irgendwie drauf und so weiter. Also dieses gegenseitige Beäugen und Kennenlernen spielt da durchaus eine Rolle und auch da wieder, ne, nicht nur aus der Perspektive der Organisation.
Ja, absolut.
Performance Management, da sind wir wieder bei den Anreizsystemen insgesamt. Haben wir schon drüber gesprochen, sind wir ja nicht so Fan davon, dass es das braucht. Ne? Also und auch vor allen Dingen, wenn dann nur ein Teil der Organisation vielleicht über Anreizsysteme am Ende des Jahres dann eine Bonuszahlung bekommt, dann stelle ich mir ja immer die Frage, warum nur in dem Job? Die anderen arbeiten immer richtig Vollgas und sind motiviert bis in die Haarspitzen, aber diese bestimmten, so die Führungskräfte oder die Vertriebler oder so, das sind so Luschen, die muss ich anreizen, weil die sonst irgendwie gar nichts machen. Ne? Also das leuchtet mir immer irgendwie nicht ein. Nee. Aber gut, das müssen wir hier nicht vertiefen. Das Thema ist sowieso mal eine separate Folge wert. Das hat sich nur noch niemand geschnappt, glaube ich, von uns. Aber könnte spannend sein. Genau, Talentemanagement zur Sicherung der Besetzung kritischer Positionen. Das ist dann ja jetzt schon die Zeit, wenn Kandidaten, auch das Performance Management natürlich, wenn jetzt schon neue Kollegen im Team oder in der Organisation sind. Witzigerweise, also ne, wenn ich so diesen Prozess durchdenke, bevor ich Talentemanagement, Performance Management oder so einen Kram mir überlege, da fehlt für mich, und das fehlt hier gänzlich, sowas wie Onboarding. Ne? Also das Willkommen heißen. Wie ist eigentlich so eine Startphase in der Organisation für neue Kollegen? Das finde ich extrem wichtig, weil was ich häufig schon beobachtet habe in Unternehmen, wo ich auch gearbeitet habe, da kommt ein neuer Kollege, so, dann, ach so, ja, wer bist denn du? Und der neue Kollege, wo setzen wir dich denn hin? Gar nichts frei. Und ach so, das hier soll dein Schreibtisch werden. Ja, Rechner ist, glaube ich, schon bestellt, aber setz dich erstmal hin, hier hast du einen Ordner, Unternehmensordner, kannst du erstmal ein bisschen lesen. Wenn ich sowas erleben würde, ich würde, glaube ich, direkt wieder gehen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist oder wie du auf das Thema Onboarding guckst.
Ja. Ich überlege auch gerade, bisher habe ich eigentlich nur für mich passende Onboarding-Prozesse durchlaufen. Bei Kurswechsel war es super, obwohl in der Corona-Zeit sozusagen waren alle irgendwie da, als ich angefangen habe. Das fand ich mega cool, da habe ich mich auch direkt gut aufgehoben gefühlt. Und in dem Konzern, in dem ich vorher gearbeitet habe, war das auch tatsächlich gut gelöst, muss ich sagen. Also ein relativ gutes Heranführen ans Thema. Da haben sich auch damals die Teamleiter echt viel Zeit genommen. Das war toll, obwohl das ja auch, ich sag mal, bei Beratern nicht so üblich ist, weil die sind alle unterwegs, ne? Und das hatte was. Und das finde ich auch wichtig, weil du bist ja erstmal total lost sozusagen. Du hast ja noch kein Netzwerk in der Organisation und man hat dann so ein bisschen irgendwie als Newbie dann ja auch gleich das Gefühl, ach man, man darf hier so mitdackeln. Das ist eigentlich ganz schön. Muss man sich erstmal um viele Dinge keinen Stress machen. Ja.
Ja, absolut. Absolut.
Wird aber unterschätzt, ne? Muss man auch sagen. Wird bei vielen, glaube ich, nicht gut gemacht.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Da ist viel Luft nach oben in den Organisationen, ne? Wo, wenn ich, so, ne? Und dieser erste Eindruck, der ist ja auch immer total wichtig, ne? Also wenn ich Menschen kennenlerne und so weiter. Und wenn ich mich da schon nicht so willkommen fühle, weil das so, die Organisation so überrascht ist, das steht wahrscheinlich Wochen oder sogar Monate fest, dass ich an dem Tag da hinkomme. Und ich bin ja dann auch aufgeregt, ne? Ganz neue Umgebung, neue Aufgabe, neue Kollegen. So. Und wenn die dann, so mit den Achseln zucken und sagen, ich bin halt da. So, das, ja, ist schade, ist wirklich schade für die Menschen. Ja, jetzt sind wir direkt schon so reingerutscht, wenn Kandidaten dann schon da sind. Ich hatte doch noch tatsächlich so ein paar eigene Erfahrungen so aus meinen Bewerbungsphasen halt irgendwie auf dem Kasten, wo ich so in Gesprächen zum Beispiel so wenig wertschätzend behandelt wurde. Also das muss ich zumindest eine mal kurz erzählen. Da ist tatsächlich ein Konzern, das war, nachdem ich sozusagen in meiner langen Konzerntätigkeit sozusagen die hinter mich gelassen hatte, war ein anderer Konzern auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich da nicht arbeiten möchte. So, also ich habe gar nicht auf eine Stellenausschreibung oder so reagiert, sondern das war wirklich so ein Lockruf. So, und dann bin ich erstmal so ein telefonisches Interview, das war alles fein, und dann bin ich eingeladen worden, bin da hingefahren für eine Führungsposition. Und dann war es so, dass jemand aus der Personalabteilung dabei war, dann zwei Direktoren, das wären quasi einmal Chefin und dann so über Kreuz Kollege von Chefin. So, das ist so die Konstellation gewesen. Und naja, dann ging es los, dass mir Fragen gestellt wurden. Ne? So, alle haben mal irgendwie was gefragt und so weiter. Ist fein. Ne? Es wurde am Anfang gesagt, ne, wir fragen jetzt erstmal und dann hast du oder haben sie dann die Möglichkeit, dann auch noch Fragen zu stellen. Und das, ich weiß gar nicht, die Zeiten mehr, ist ja auch schon ein bisschen her, aber wir waren dann lockerflockig am Diskutieren. Ich musste natürlich dann, wie es so bei Bewerbungsgesprächen auch so der Fall ist, dann sagen, was dann mein Führungsverständnis ist. Und da ging es dann, haben wir wirklich sehr intensiv über Wertschätzung, über Gestalten von Rahmenbedingungen und so weiter gesprochen. Ne? So, war sehr angenehm. Und dann war wohl der Wissensdrang der Anwesenden erfüllt, und dann haben Sie denn auch noch Fragen? Habe ich gesagt, ja, da hätte ich schon noch ein paar. So, ne? Dann habe ich eine Frage gestellt, und irgendwie nach gefühlt 5 Minuten der Kollege von der potenziellen Chefin guckt auf die Uhr, ich habe einen Folgetermin, ich muss los.
Boah.
Und hat den Raum verlassen. Weitere 5 Minuten später, die potenzielle Chefin sagt, ich habe jetzt leider auch einen Folgetermin, aber die Kollegin aus der Personalabteilung ist ja noch da, kann ihre Fragen beantworten.
Boah.
Ich saß da so, Moment mal, was ist hier denn los? Was? Naja, ich bin dann angerufen worden, ne, und mir wurde mitgeteilt, ja, super Gespräch, und jetzt kommt die entscheidende nächste Runde. Und ich habe da gesagt, ja, nächste Runde ohne mich.
Sauber. Ja, das ist ja echt krass. Wahnsinn.
Genau. Und das geht einfach anders, ne? Also selbst in Konzernen, selbst in hierarchischen Unternehmen kann ich mit Bewerbern anders umgehen. Das ist egal, ob Führungsposition oder nicht, ne? Also das gilt für alle Jobs, für alle Bewerbungsprozesse. Also das war wirklich gruselig. Aber gut, wir gehen, glaube ich, mal weiter. Mhm. Aber die Anekdote wollte ich gerade noch loswerden. Wir waren bei, wo waren wir denn? Ich springe einfach mal zum nächsten. Direkt der Begriff attraktive Unternehmenskultur an.
Tada!
Eins unserer Lieblingsthemen.
Ja, hast du die Kulturechse dabei? Das ist das Stichwort. Wir haben einen Podcast gemacht, da ist ganz klar beschrieben, wie man die Kulturechse installiert. Ein gefundenes Fressen für uns tatsächlich, ja. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so weit ausholen, ne? Also eine attraktive Unternehmenskultur folgt ja quasi attraktiven Rahmenbedingungen. Und mehr muss ich da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Tatsächlich würde ich sogar eher andersrum heute sehr misstrauisch werden, wenn ich in einem Gespräch sitzen würde und man würde mir die ganze Zeit erzählen, wie toll die Unternehmenskultur ist und dass man ganz viel, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht aufs Glatteis bewege, aber ganz viel Zeit damit verbringe, meine Kultur zu gestalten, weil da würde ich mich ehrlicherweise ein Stück weit fragen, was stinkt hier, weil eigentlich möchte ich ja hier arbeiten und wirksam sein und mich nicht permanent mit meiner Unternehmenskultur beschäftigen, die anscheinend dann ja kaputt ist, wenn ich mich so viel mit ihr beschäftigen muss. Also das wäre eigentlich so ein bisschen, da würde ich misstrauisch werden, ehrlicherweise.
Ja, definitiv. Also das haben wir ja tatsächlich auch schon häufiger hier im Podcast thematisiert, dass Kultur halt nicht managebar oder direkt unmittelbar beeinflussbar ist, sondern genau wie du sagst, im Grunde den Rahmenbedingungen oder den strukturellen Veränderungen halt folgt, so über Bande. Ne? Ja. So, und da kann ich gerne zugucken, wie das passiert, aber kann das halt eben nicht direkt managen. Nächster Punkt, Gestaltung des Arbeitsumfeldes, zum Beispiel durch innovative Bürokonzepte, Möglichkeit zur Telearbeit, okay, ein bisschen antiquierter Begriff vielleicht, aber...
Wie alt ist der Artikel?
Das ich weiß es nicht. Fällt mir auch gerade auf, ob ich da irgendwie eine olle Kamelle entdeckt habe oder so, aber so alt ist das Thema Employer Branding ja auch nicht. Aber grundsätzlich gefällt mir dieser Punkt sehr gut, ne? Weil ja. Nicht nur durch Corona oder gerade durch Corona werden Bürokonzepte immer wichtiger, ne? Wenn wir wieder die Zeit gemeinsam verbringen, aber der Arbeitsalltag hat sich einfach dramatisch verändert durch viele Videokonferenzen, zumindest bei uns Wissensarbeit. Und so dann halt gut konfigurierbare Büroflächen zu haben, wo ich von Ruhemöglichkeiten über kollaborative Gegenden mit viel Kommunikation irgendwie alles bedarfsgerecht vielleicht zur Verfügung habe. Ne? Von daher, ja, wäre schön, wenn das in allen Organisationen so der Fall wäre, ne? Oder?
Ja, voll. Also habe ich auch nichts gegen einzuwenden und vielleicht noch so als Gedanke, weil das Pendel schlägt ja immer in unterschiedliche Richtungen aus. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass ohne den Kicker gar nichts geht. Also das ist jetzt nicht das unbedingte Muss. Man muss natürlich auch aufpassen, dass es wirklich um Arbeit geht und nicht, wie schaffe ich jetzt hier die letzte Wohlfühloase. So, aber ich denke, das ist eigentlich klar. Ja.
Definitiv, genau. Ja, dann steht hier noch einfach das Schlagwort Work-Life-Balance. Ohne Verb, ohne näheren Erläuterungen. Was dichten wir denn dazu? Irgendwie, keine Ahnung, Gestaltung der Rahmenbedingungen, um eine angemessene Work-Life-Balance sicherzustellen oder so. Sowas könnte da ja ungefähr stehen. Wie guckst du auf dieses Thema, auf dieses Schlagwort?
Ja, es ist schwierig ohne Ergänzung, weil ich mir so denke, für Work-Life-Balance ist man ein Stück weit ja auch selber verantwortlich, ne? Sich abzugrenzen auch und zu sagen, ja, das ist jetzt hier irgendwie zu viel. Und dann zu sagen, gut, aber auf der anderen Seite ist dieser Begriff für mich eigentlich ein Stück weit negativ konnotiert, weil ich finde, da schwingt sowas mit wie, dass Arbeit so anstrengend ist, dass ich auf jeden Fall so eine Art Paralleluniversum brauche, damit ich mich erholen kann. Und natürlich spielt Erholung auch immer eine Rolle. Also, dass wir nicht wie ein Perpetuum mobile irgendwie durchrackern können, das ist ja auch vollkommen klar. Nur ich finde es ein Stück weit schade, dass es nicht anders diskutiert wird. Also, genau wie du halt auch gerade angedeutet hast, welche Rahmenbedingungen können wir denn schaffen, damit Arbeit nicht als so ja erschöpfend wahrgenommen wird. Ne? Also, bei vielen ist es ja echt so dieses... Oh, wenn montags schon Freitag wäre, das ist halt einfach was ich sehr schade finde, weil da geht einfach viel Zeit drauf, ne? Wenn man so ja, am Arbeitsplatz verbringt.
Naja, und ich sag mal nach Friedhof Bergmann, so diese Idee, dass jeder idealerweise genau das macht, was er wirklich, wirklich machen möchte, ist natürlich eine Illusion, das ist mir sehr bewusst, ne? Aber ich wünsche mir da einfach für die Gesellschaft mehr Verantwortung für sich selber, mehr Achtsamkeit, mehr Mut unter Umständen, da Konsequenzen zu ziehen, ne? Wenn mich ein Job krank macht, dann einfach einen Schlussstrich zu ziehen und was anderes zu machen, was mir leichter von der Hand geht und so weiter, da vielleicht auch nicht so auf Karriere oder auf Kohle oder was auch immer irgendwie zu gucken, ne? Sondern da achtsam mit sich selber umzugehen. Ja. Und in der Organisation sehe ich so, ne, wenn immer mehr, sage ich mal, kollektives Arbeiten in Teams, ne, in Mannschaften, wie wir es ja auch oft nennen, passiert. Da finde ich es einfach auch wichtig, dass die Menschen aufeinander ein Stück weit aufpassen, ne, und nicht und sicherstellen, was heißt sicherstellen, die Verantwortung hat jeder für sich alleine, ne, aber wenn ich beobachte, dass eine Kollegin, ein Kollege vielleicht einfach zu viele Stunden abreißt, ne, oder da auch unter bestimmten Themen irgendwie leidet oder so, ne, dass ich dann die Verantwortung auch annehme und versuche da zu unterstützen oder das anzusprechen und so weiter, ne, weil wir, sagen wir auch häufiger hier im Podcast, die Zeit von Einzelkämpfern ist mehr oder weniger vorbei, dass ich wirklich nur so meine Arbeitsanweisungen bekomme, das abarbeite und so weiter, ne, sondern im Team zusammen Kundenprobleme löse, wertschöpfend bin. Ja. So, ne, und da gehört das für mich ein Stück weit dazu. Und wenn ich ein Arbeitsumfeld habe, wo ich irgendwie toll zusammenarbeite, wo ich irgendwie motiviert meinen Job machen kann, ja, da passe ich automatisch auf mich auf. Also das glaube ich ganz, ganz fest.
Ja, glaube ich auch.
Genau. Ja, also was mich noch umtreibt, ist dieser Begriff Mitarbeiterbindung. Der stand da ja vorhin irgendwo, das war ja auch nicht näher beschrieben. Aber wenn wir da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, wie stellen wir uns eigentlich so ein Arbeitsumfeld vor, damit ich so als intrinsisch motivierter Mensch irgendwie Vollgas gebe und irgendwie coole Sachen mache? Da kennen wir ja, den Daniel Pink, den Psychologen, der irgendwie so ganz gut beschrieben hat, wie diese intrinsische Motivation funktioniert. Und unterm Strich als Verantwortliche in Organisationen, ich ja eigentlich herzlich eingeladen bin, mich an sowas zu orientieren und genau so ein Umfeld zu schaffen, wo das möglich ist, dass ich mich als Mensch da so motivieren kann. Das können wir vielleicht noch mal kurz, also ich habe das auch schon bestimmt 2-3 Mal im Podcast zumindest so die Überschriften irgendwie genannt. Das können wir ja vielleicht noch mal kurz durchgehen. Ja. Ne, sowas wie Zugehörigkeit, ne? Also das fällt mir da immer als erstes ein. Ja. Was heißt das für dich?
Naja, das ist auch so dieses Thema Anschluss haben an eine Gruppe, ne? Wo ich gerne mit dazugehören möchte. Ich meine, wir Menschen sind soziale Wesen. Und wenn wir nicht den Drang haben, mal unter Menschen zu sein, dann ist es meistens irgendwie klinisch bedeutsam, würden wir Psychologen irgendwie dazu sagen. Also auch sicherzustellen, ne? Gibt es irgendwie die Möglichkeiten, auch im Team arbeiten zu können, ne? Alles hat seine Grenzen. Ich denke, das ist auch immer so, dass es auch Zeiten und Räume geben muss, wo man sich mal zurückziehen kann, aber dass generell die Möglichkeit ist, dass man sich halt zugehörig fühlt, dass man Anschluss hat. Ja, das steckt für mich da drin.
Genau. Auch wie ich eben schon gesagt habe, im Team gemeinsam Dinge zu machen und nicht irgendwie so als One-Man, One-Woman-Show hinter verschlossener Tür in Einsamkeit oder ähnliches, ne? Ja, Sinn erleben, das ist für mich, also das nächste Schlagwort, ist für mich sowas wie, hatten wir vorhin auch schon angedeutet, ich will halt wirksam sein, ne? Also das muss, ich will einen Zweck erfüllen und ich möchte auch verstehen, was der ist im Großen und Ganzen und nicht irgendwie nur ein Rädchen im Getriebe einer Maschine oder so, ne? Das ist so meine Assoziation. Oder möchtest du das noch ergänzen?
Nee, also passt, hast alles gesagt.
Sehr gut. Autonomie.
Oh ja, ein großer Begriff. Wo wir auch schon häufig im Podcast drüber diskutiert haben. Ne? Menschen treffen in Kontexten fernab der Arbeit autonome Entscheidungen, treffen kluge Entscheidungen auch, müssen sich nicht 100-mal rückversichern mit einer höheren Instanz und dann stempeln sie sich morgens ein. Und auf einmal stellen wir was ganz anderes fest, nämlich dass alles irgendwie abgesichert werden muss, dass man nochmal die Mail schreibt, dass der Chef dann nochmal irgendwie sagt, jo, ist ein Haken dran. Und da können die Menschen nichts dafür, die sind nicht schuld, ist klar. Aber das ist manchmal so ad absurdum geführt, wo ich mir so denke, Mann, also es muss doch nicht, es muss doch so nicht sein. Aber wie gesagt, das ist halt auch durch diese Organisationslogik in vielen sehr hierarchisch geprägten Organisationen ein Thema. Und auch wenn wir gar keine Hierarchien haben, sind wir auch nur am Diskutieren. Also irgendwie die Waage wäre gut so, ne? Diese Balance dazwischen.
Ja, genau. So dieses natürliche Verhältnis zur Verantwortungsübernahme. Ja. Ne? Natürlich kann ich mal Angst kriegen, wenn mir irgendwas nicht geheuer ist und ich frage mal irgendwie um Rat oder mache das gemeinsam oder so. Ne? Aber jeder Mensch hat da einfach eine natürliche Begabung und in bestimmten Kontexten funktioniert das gut und in anderen komischerweise dann nicht. Ne? Ja, letzter Punkt, so das Thema, ich glaube in der Originalliteratur heißt es Mastery, also so die persönliche Entwicklung, also die Möglichkeit, Dinge zu lernen, Dinge auszuprobieren, sich weiterzuentwickeln. Das ist genauso etwas, was so zu dieser intrinsischen Motivation führt, wenn ich das ermögliche. Wie erlebst du das so für dich ganz persönlich?
Ja, auch mega. Also ich habe ja das große Glück, ein bisschen Werbung für Kurswechsel mal hier an der Stelle, in einem Kontext zu arbeiten, wo ich ständig neue Dinge lerne. Und ich finde es einfach mega geil, dass mich keiner aufs Plätzchen zurückpfeift sozusagen. Also das ist mir ganz viel wert, weil man natürlich auch eine steile Lernkurve hat für sich selber, ne? Also das wirst du ja wahrscheinlich genau so auch sehen, dass man sich einfach immer wieder ausprobieren kann. Und klar, manches läuft nicht sofort gut, aber man lernt halt draus und das finde ich super. Ne? Also
Absolut, genau. Und das ist dann nochmal wieder so der Hinweis an die Verantwortlichen in den Organisationen. Lest doch vielleicht mal so ein Buch oder überlegt mal, ne, wie müssen eigentlich Rahmenbedingungen so in meiner Organisation aussehen, ne, damit die Leute halt genau das da vorfinden, fernab von diesen Fluchtverhinderungsmaßnahmen wie Kickertische und Fitnesscenter-Gutscheinen oder Obstkörbe oder ähnliches. Das ist alles nicht schlecht und ne, irgendwie mal ein bisschen Spaß zwischendurch, aber es geht darum, einen coolen Job zu machen und halt eben nicht da irgendwie gestört zu werden durch, merkwürdige Dinge.
Ich habe auch gerade direkt noch mal eben gedacht, als du anfängst mit Mitarbeiterbindung, kam bei mir sofort die Assoziation hoch, wie fest wollen wir sie denn anbinden? Wo du gerade sagtest mit Fluchtverhinderungssystem, weil also wenn alles Murks ist in der Organisation, jetzt mal so ganz platt gesagt, dann ist Employer Branding halt auch eher so eine kosmetische Geschichte. Ne? Damit kriegst du halt deine Probleme nicht in den Griff, um das mal so ganz, ganz, ganz platt zu formulieren.
Absolut, ja. Also hier steht jetzt noch, und das ist natürlich toll, in dem Wiki-Artikel Diversity Management, ne, also die gesellschaftliche Verantwortung halt für, in meiner Interpretation, für Anderssein, für ne, und so weiter. Ich glaube, da können wir sehr schnell einen Haken dran machen, ne, dass das in jedem Fall eine sehr, sehr wertvolle Angelegenheit ist. Was mir hier jetzt, und das sind dann alle Punkte, die ich jetzt hier in dem Wiki aufgreifen wollte und auch gefunden habe, was mir hier auch komplett gefehlt hat, ist tatsächlich, wenn es mal nicht so läuft, da warst du eben gedanklich schon, ne, mit dem angebunden zu sein. Ich finde es auch aller Ehren wert, wenn dann irgendwie eine Trennung ansteht, und das ist egal, ne, wer sozusagen das Initial sozusagen liefert, finde ich sowas, wenn ich sage Onboarding, finde ich ein Offboarding genauso wichtig, also einen wertschätzenden Abschied, egal ob jemand gekündigt hat oder ich als Verantwortlicher einer Organisation mich von Leuten irgendwie trennen muss oder so. Oder wie ist da so deine Wahrnehmung?
Voll, und ich glaube, dass also präsentes Beispiel, eine Freundin von mir hat gerade auch gekündigt in einer Organisation und hatte vorher schon kritische Gespräche geführt und gesagt, hat auf Umstände hingewiesen und es wurde nicht ernst genommen und hat dann nochmal den Weg zum ganz hohen Management sozusagen genommen und gesagt, ich würde gerne nochmal direkt mit Ihnen sprechen. Und tatsächlich wurde das abgeblockt. Und das war für sie, glaube ich, echt ein Stück weit eine krasse Erfahrung, weil sie gesagt hat, so, boah, ich wollte eigentlich wirklich ein konstruktives Gespräch darüber führen, warum ich hier in den Sack haue, was hier nicht läuft aus meiner Sicht. Und dem wohnte eigentlich so ein bisschen der Wunsch drin, inne, was Konstruktives draus zu machen. Aber Chance wurde vertan und im Endeffekt ist sie jetzt ganz glücklich, dass sie in einer anderen Organisation untergekommen ist und da gefällt sie auch gut. Aber das ist halt eigentlich so schade, weil in dieser ganzen Exit-Interview-Geschichte steckt ja ganz viel Informationen drin. Sollte aus meiner Sicht auch immer mit relativ neutralem Personal geführt werden, also vielleicht über eine Personalabteilung, wenn es die dann gibt, oder irgendwie vielleicht ist das auch was, wofür man extra Externe dann mal holt. Also da gibt es bestimmt auch jemanden, den man anfragen kann, der vielleicht auch nicht so involviert ist in dieses System. Das ist ja auch irgendwie dann ein Problem. Wenn ich selber in dem System bin, sehe ich vielleicht gewisse Sachen einfach nicht. Aber da liegt, glaube ich, ein Schatz. Den kann man heben, aber machen viele Organisationen nicht. Ja. Oder das hast stimmt, du das anders stimmt. erlebt?
Nee, überhaupt nicht. Also im Normalfall kriege ich dann ja nur bei Kununu oder bei anderen Bewertungsportalen halt irgendwie mit, dass irgendwas nicht in Ordnung war, weil ich da vielleicht eine schlechte Bewertung als Arbeitgeber bekomme. Ne? Aber da vorher schon Erkenntnisse zu schöpfen und die Chance zu haben, daraus zu lernen, wie gesagt, genau wie du sagst, da liegt ein Schätzchen begraben, den ich eigentlich nicht verstreichen lassen sollte. Ja, sehr cool. Vielleicht machen wir noch mal so ein Mini-Fazit vielleicht, wie wir jetzt so das Thema Employer Branding sehen. Ich starte gerne auch. Also ich glaube, das, was wir am Anfang hatten, so diese Schauseite der Organisation, ne, das sollte mir einfach bewusst sein, dass ich halt für Bewerber da keine Luftschlösser baue, die ich dann hinterher nicht einlösen kann, sondern ich sollte da Realität ausstrahlen und eher den Weg gehen, dass ich wirklich eine geile Organisation werde, die dann automatisch vielleicht schon anziehend auf potenzielle Kandidaten und Kandidatinnen halt irgendwie wirkt, statt dass ich irgendwie so ein Marketingkonzept da irgendwie kreiere. So, das wäre so eins der wichtigsten Learnings. Vielleicht fällt dir weiteres sozusagen für die Zusammenfassung ein.
ja, führt Exit-Interviews, so als ganz, ganz stumpfer Appell. Ich glaube, das ist echt cool. Und Employer Branding muss nicht plastikmäßig laufen, wie in der schlechtesten Variante sozusagen. Aber das hast du jetzt ja auch gerade schon gesagt. Ich glaube, da kann man wirklich auch eine tolle Abgrenzung schaffen. Denn es ist ja im Prinzip, wir hatten ja auch gesagt, es geht ja darum, Talente zu jagen beziehungsweise für sich zu gewinnen. Und ich glaube, da kann man sich ganz schnell auch von anderen Wettbewerbern irgendwie abgrenzen, indem man die Sache einfach wirklich gut macht, aber auch tatsächlich immer im Hinterkopf hat, hey, wie tickt unsere Organisation denn eigentlich? Und insofern finde ich es cool, dass wir darüber gesprochen haben.
Definitiv. Ich würde es abrunden noch mit dem mit dem Punkt, baut Organisationen, wo Menschen sich wohlfühlen und einen geilen Job machen können und im intrinsisch motiviert Kunden glücklich machen wollen. Ja. Ne, das ist dann immer so dieses Strukturthema, wo wir als Organisationsentwickler uns natürlich auch sehr wohl und zu Hause fühlen, Organisationen auch dabei begleiten zu dürfen, herauszufinden, wie kann denn so eine Struktur bei mir aussehen, damit ich das halt irgendwie erreichen kann. Ja, aber es muss ja nicht die Wahrheit sein, was wir hier so besprechen. Ne? Also auch da wieder gerne am Ende die Einladung an dich da draußen. Ne? Wenn du eine komplett andere Sicht hast und so, dann schreib uns gerne entweder in den sozialen Kanälen, zum Beispiel bei LinkedIn, wo wir auch auf die Episode hinweisen, oder auch per E-Mail, wenn dir das lieber ist, an podcast@kurswechsel.jetzt. Wir freuen uns über Rückmeldungen oder Themenwünsche oder auch Bewertungen in den einschlägigen Kanälen. Auch das würde uns natürlich freuen. Ja, Alina, dann sind wir durch. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Machen wir gelegentlich mal wieder, denke ich. Ne?
Bis bald. Auf jeden Fall. Bis dann.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.